ganz herzlich willkommen, sag ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der Welt der Kirche. Und heute ist das Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Meinen Glauben habe ich nie verloren. Ich habe den Glauben an die Amtskirche verloren. Ich habe damals gesagt, ich bin mit Gottes Bodenpersonal überkreuzt.
Bodo Ramelow ist wahrscheinlich einer der Menschen, auf den Deutschland dieses Jahr ganz besonders intensiv blickt. Als Katholiken interessiert er uns als erstes natürlich, weil er Gastgeber des Katholikentags in Erfurt ist. Wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung hört, dann geht der heute gerade los. Andererseits kommen aber am 1. September schicksalhafte Wahlen auf ihn zu. Bei den Landtagswahlen in Thüringen könnte es zum ersten Mal so sein, dass die AfD eine Regierungsmehrheit in Deutschland stellt. In den Umfragen liegt die Partei nämlich gerade um die 30%.
Ich möchte mit den 70% plus, und ich sage plus 70%, darüber reden, dass dieses Land ein schönes Land ist, ein starkes Land ist, dass Probleme, die wir haben, lösbar sind und dass wir aufhören müssen, uns nur über diese 30% und ich hoffe 30% minus definieren zu lassen.
Wir sprechen darüber, wie ihn solche Themen auch psychisch belasten und wie er halt auch in seinem persönlichen Glauben findet. Da ist Bodo Ramelow übrigens in zweierlei Hinsicht Exot. Er ist einer der wenigen bekennenden Christen in Thüringen, aber wahrscheinlich noch ungewöhnlicher ist er mit diesem Hintergrund in seiner Partei, bei den Linken.
Als ich als Gewerkschafter in die Kirche eingetreten bin, hat es keinen Menschen interessiert. Aber als ich als gebundener Christ für die PDS kandidiert hat, hat es meine Kirchgemeinde interessiert. An dem Sonntag saß ich allein in meiner Kirchenbank.
Über all das können wir reden. Wir fragen, wie man im säkularen Thüringen überhaupt auf diesen Katholikentag blickt und sprechen mit ihm auch über seine Begegnung mit Papst Franziskus.
Ich werde kurz nach meiner Wahl zum Ministerpräsidenten von einem Journalisten gefragt, was ich mir wünschen würde. Dann habe ich spontan gesagt, ich möchte diesen Papst treffen. Und dann sagt hinter mir eine Stimme, das steht Ihnen auch zu, das war ein Mitarbeiter hier aus der Staatskanzlei, der zufällig hinter mir stand. Ich wusste das gar nicht.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist unser Gesprächspartner diese Woche im Himmelklar-Podcast. Anfang des Monats hat er uns in der Staatskanzlei in Erfurt empfangen. Nur selten hat er zuvor so offen und intensiv auch über seinen Glauben und die Kirche gesprochen. Ihr könnt also gespannt sein.
Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute in der Staatskanzlei in Erfurt unterhalten können mit Ministerpräsident Bodo Ramelow. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Und danke für die Einladung.
Das ist mir eine Freude, denn große Ereignisse werfen Ihre Podcasts voraus. Der Katholikentag kommt und wir sind gut vorbereitet.
Wir wollen viel drüber reden. Wir wollen viel über Religion in Thüringen reden, über Ihren persönlichen Werdegang. Was mir am interessantesten aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass wir eine ganz interessante Sache gemein haben. Ich habe nämlich herausgefunden, Sie machen sich keine Notizen. Reden halten Sie aus dem Kopf. Weil, da werden wir gleich drauf kommen, weil Sie eine undiagnostizierte Leserechtschreibschwäche als Kind hatten. Ich bin sehbehindert. Ich kann, wenn ich auf den Zettel gucke, auch nicht sofort sehen, was da steht. Deswegen können wir uns die nächste halbe Stunde unterhalten ohne Notizen, denke ich.
Das ist so, aber es ist so, dass ob Legasthenie oder Sehbehinderung, es ist eine Einschränkung bestimmter Abläufe, die andere Menschen ganz normal haben, für die das gar nicht zum Nachdenken führt. Und Sie und ich haben lernen müssen, damit erstmal uns das selber zu erarbeiten, auch selber festzustellen. Weil ich vermute mal, dass Sie auch mit der Einschränkung, wenn Sie schon als Kind so groß geworden sind, war das ja für Sie Realität. Und bei mir war das ja genauso. Ich habe diese Legasthenie ja nie gespürt. Die habe ich ja. Ich habe nur immer die dazugehörigen Probleme gespürt. Aber warum blieb rätselhaft, bis ich 19 war und die Diagnose bekommen habe. Und da war es dann für mich eine Befreiung, mit dieser Diagnose dann wirklich besser leben zu können, bewusster leben zu können. Ich will nur eine Einschränkung machen. Ich mache mir Notizen, aber ganz anderer Art. Das ist das Besondere. Ich lese die Reden, die die Redenschreiber vorbereiten. Ich bearbeite sie auch und am Ende entsteht aus einem einzigen Zettel. Also eins der Seiten, was für mich so ein markanter Punkt ist, da fange ich an, auf dieser Seite Notizen zu machen, kreisrund. Und wenn es fertig ist, stecke ich sie in die Jackentasche und dann gucke ich sie nicht mehr an. Weil dann habe ich sie im Kopf. Ich habe alles abgespeichert, was notwendig ist. Und ich kann diesen imaginären Zettel auch in meinem Kopf ablesen. Das heißt, ich kann ihn mir vorstellen, ich kann es mir auch materialisieren, obwohl ich ihn ja in der Tasche stecken habe und ganz, ganz selten, dass ich den mal raushole, um nochmal irgendwas nachzugucken, wenn ich mir irgendeine Zahl nicht habe merken können oder irgendwas. Aber die Gesamtkonstruktion und das Konzept der Rede habe ich abgespeichert in dem Moment, wo ich einmal meine Hieroglyphen drumherum geschrieben habe. Und ich glaube, dass manch einer, der sehen würde, was ich da schreibe, sich wundern würde und mit dem Textfragmenten gar nichts anfangen könnte.
Das ist auch der Vorteil, dass es nicht in die falschen Hände fallen kann.
Ja, ich kann nicht gehackt werden.
Wir reden in einer sehr spannenden Zeit. Der Katholikentag ist das eine, aber das andere ist natürlich auch die Landtagswahlen, die am 1. September anstehen. Das ganze Land blickt gerade hier hin und fragt sich, was wird passieren bei diesen Landtagswahlen? Wie geht man mit der Mehrheit der AfD in den Umfragen aktuell um? Ich würde erstmal gerne so ein bisschen Ihre persönliche Situation verstehen. Wie sieht bei Ihnen im Moment so ein ganz normaler Tagesablauf aus?
Eigentlich wie seit 10 Jahren, sehr früh aufstehen, um 7 Uhr die erste Telefonkonferenz, kurze Zeit später schon die zweite Telefonkonferenz. Das eine ist eine Abstimmrunde in der Partei, also mit meinen beiden Vorsitzenden und dem Fraktionsvorsitzenden. Das ist standardisiert, ritualisiert, halten wir seit 10 Jahren durch. Das zweite ist hier mit der Leitung des Hauses beziehungsweise mit den Verantwortungsträgern hier im Haus. Das moderiert die Regierungssprecherin. Da wird alles aufgerufen, was im Pressespiegel steht, was an Terminen ansteht. Mein Büroleiter ist zugeschaltet, der dann sagt, dieses oder jenes ist zu beachten. Und im Zweifelsfall nochmal ein Hinweis, dass entweder festes Schuhwerk heute gebraucht wird oder eine bestimmte Anzugsfolge anempfohlen ist. So, also solche Dinge. Aber eben auch, dass es einen Konflikt gibt, dass es ein Problem gibt, dass es etwas gibt, wo der Ministerpräsident handeln muss oder wo er zur Kenntnis nehmen sollte, dass etwas passiert ist, auf das man reagieren kann. So beginnt der Tag. Und das Ganze geht einher mit einer Tasse Kaffee, noch tatsächlich im Bett sitzend, wach werdend, gleichzeitig die ersten Nachrichten gehört und dann ab in den Tag. Und das kann dann sein bis 23, 24 möglicherweise auch länger, aber in der Regel 22, 23 Uhr ist so der Regelarbeitstag von 7 Uhr an.
Das ist das, wie es schon seit 10 Jahren ist, aber gerade jetzt in dieser aktuellen Legislaturperiode ist ja da sehr viel Unsicherheit auch drin. Angefangen mit der Kurz-Ministerpräsidentschaft von Thomas Kemmerich, dann, dass Sie zurück ins Amt gekommen sind. Was macht das psychisch mit Ihnen? Also gerade auch, dass Sie jetzt eben vor diesen Wahlen stehen, wo man sich sehr viele Gedanken machen muss, wie es weitergeht. Belastet sowas?
Es belastet natürlich alle Herausforderungen, aber auch große Brüche in der Gesellschaft oder wie das, was in Erfurt eine zentrale Erinnerung hat, das ist das Massaker am Gutenberg-Gymnasium. Ja. Das hat mir viel Lebenszeit und Lebensenergie abverlangt, weil ich 2 Menschen dort verloren habe, mit denen ich verbunden war. Und insoweit ist auch dieser 26.04. jeweils immer wieder eine neue Herausforderung. Aber auch da habe ich gelernt, professionell mit umzugehen. Das heißt, wenn es sein muss, gestatte ich mir auch externe Hilfe. Also nach dem Gutenberg-Massaker ist es so, dass ich mir tatsächlich psychologische Hilfe erlaubt habe, auch mir eingestanden habe, dass ich sie brauche, um meine Seele zu schützen, um mich mit dieser katastrophalen Situation, ich habe am Ende alle Akten gelesen, jeden einzelnen Todesfall nochmal geprüft und nochmal geprüft und all solche Geschichten. Und dann merkst du, das macht was mit deiner Seele und dann brauchst du auch Schutz für deine Seele. Deswegen sage ich auch diesen Teil, ja, die Kurzzeitwahl von Herrn Kemmerich, da war weniger, für mich emotional in dem Moment weniger die Situation, dass er eine Stimme mehr hatte. Da kann ich als Demokrat mit umgehen. Sondern die Frage, wie er zu der einen Stimme mehr kam und dass er völlig unvorbereitet in diese Situation gestolpert ist und dann sich tatsächlich auch aus dieser Situation zu Lasten des Landes nicht mehr hat befreien können. Denn eigentlich er hatte den Auftrag, die Ministerinnen und Minister zu berufen und hat es nicht gemacht. Dann ist er zurückgetreten zu einem Zeitpunkt, wo er hätte entscheiden müssen, ob er die Vertrauensfrage stellt oder ob er Minister beruft. Aber er hat weder Minister berufen, noch hat er die Vertrauensfrage gestellt, hat aber öffentlich angekündigt, Neuwahlen einzuleiten. Das hat er auch nicht gemacht. Und wenn du erst zurückgetreten bist, darfst du gar keine Minister mehr berufen. Dann ist die Verfassung dagegen. Also diese Situation hat ja eher dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, wie kann ich meinem Land helfen und was kann ich tun, damit es einen Ausgang aus der Situation gibt. Das lief nicht automatisch auf meine erneute Wahl hinaus. Ich habe ja meine Vorgängerin Christine Lieberknecht dann vorgeschlagen und mit ihr alles besprochen, wie wir zusammenstehen können als Demokraten, dass das Land nicht im Chaos versinkt. Denn tatsächlich, wir waren auf einmal im Bundesrat nicht mehr vertreten. Und das hätte zu ganz schwierigen Situationen führen müssen. Und man darf nie vergessen, eine Woche nach meiner erneuten Wahl kam Corona. Und alle Maßnahmen waren nur noch getrieben von Ausnahmezustand. Auch Corona hat bei mir Spuren hinterlassen, wie bei den Bürgern auch, bei Schülerinnen und Schülern auch, bei den, die ihre Betriebe zugemacht gekriegt haben. Und ich als jemand, der hat die Entscheidung mit treffen müssen, habe sehr darunter gelitten, habe da wirklich schlaflose Nächte gehabt. Andererseits habe ich die Bilder von Bergamo gesehen, eine Schwiegermutter in Parma, die mittendrin im Geschehen war, was in Italien passiert ist. Insoweit hatte ich auch eine sehr reale Sicht auf eine Situation, bei der auf einmal ein Virus völlig ein Leben verändert. Als von meiner Schwiegermutter in der Nachbarschaft in dem großen Krankenhaus von Parma der leitende Chef, einer der ersten war, der an Corona gestorben ist, da hast du dann gemerkt, was das auf einmal mit einem macht. Und all die Sachen zusammengenommen führen dann immer wieder dazu, dass ich mich sortiere, tief durchatme, tatsächlich es dann mir erlaube, mal eine längere Wanderung zu machen, in die Natur hinausgehe, 3, 4, 5, 6 Stunden wirklich mal in der Natur tief durchatmen und die Gedanken hin und her zu bewegen. Und was mir sehr hilft, ist dann tatsächlich auch mal mich in den Gottesdienst fallen lassen zu können. Wir hatten vor kurzem 100 Jahre Glaube und Heimat. Und da ist das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer gesungen worden von den Chören. Und der diese Tonsetzung gemacht hat, der Fietz war da. Und dem habe ich mal gesagt, der könnte gar nicht ahnen, wie oft ich in schwierigen Situationen dieses Lied singe oder mir laut vorspiele oder dann mitsinge. Und ich merke, wie viel Kraft mir das gibt. Und dieses Gefühl, auf solche Kraftquellen zugreifen zu können, das gibt mir auch die Chance, etwas gelassener mit einer Situation umzugehen, die einen eigentlich gar nicht gelassen sein lässt. Aber ich motiviere mich so, dass ich mit einem Lächeln jeden Tag rausgehe, weil ich möchte mit den 70% plus, und ich sage plus 70%, darüber reden, dass dieses Land ein schönes Land ist, ein starkes Land ist, dass Probleme, die wir haben, lösbar sind und dass wir aufhören müssen, uns nur über diese 30%, und ich hoffe 30% minus, definieren zu lassen.
Klammern wir mal die Politik mal ein bisschen aus, da will ich gleich noch drauf kommen. Wenn Sie sagen, der christliche Hintergrund gibt Ihnen Kraft in solchen Situationen. Das war ja auch schon mal anders. Sie hatten sich von der Kirche entfernt und erst nachdem Sie, die Wendezeit war das, glaube ich, hier in Thüringen angekommen sind, haben Sie das wiederentdeckt. Wie war das? Was hat er den Ausschlag für gegeben?
Um es präziser zu sagen, meinen Glauben habe ich nie verloren. Ich habe den Glauben an die Amtskirche verloren. Und ich habe damals gesagt, ich bin mit Gottes Bodenpersonal überkreuzt. Es gab Anlässe in Marburg mit meiner Kirche, der evangelischen Kirche, die Entscheidung getroffen hat, die mir wehgetan haben. Ob das mein Jugendclub im Dorf war, der mit der Kirchgemeinde zusammen organisiert war, der uns dann zugemacht worden ist, und wo ich mich von dem Pfarrer eigentlich hintergangen gefühlt habe, weil er hat mit uns nicht mehr darüber geredet, hat uns im Jugendclub zugemacht und später schaute mich aus dieser Kellerebene ein, da konnte man die Tür so halb aufmachen und da guckte ein Pferd raus. Und das fand ich so verletzend, dass in dem Jugendclub, den wir gebaut haben, den wir uns ausgebaut haben, auf einmal der Pfarrer für seine Kinder ein Pferd drinstehen hatte. Dann hätte er sagen können, ich brauche das für mein Pferd, dann hätten wir uns was anderes gesucht. Aber das war eine Verletzung, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Vorher gab es einen Diakon in Marburg, der entlassen worden ist, weil er in Scheidung lebte und zur Jugendfreizeit mit seiner Freundin gefahren ist. Und das war damals ein
so despektierlicher Vorgang, dass die Amtskirche ihn entlassen hat. Mhm. Und deswegen, ich hatte durch meinen Austritt, da musste man ja zu Gericht und im Amtsgericht musste man seinen Austritt erklären. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich damit meinen Pfarrer provoziere, dass er mit mir redet. Mhm. Ich hatte ja auf diese Reaktion gehofft und es passierte gar nichts. Mhm. Ich hörte von meiner Amtskirche nichts mehr. Später war ich weggezogen, dann war das aus meinem Blick. Aber ich bin weiterhin in Gottesdienst gegangen. Ich war weiterhin mit meinem Glauben unterwegs und ich habe mich im Glauben nicht beirren lassen. Und als ich dann nach Thüringen kam, habe ich im Arbeitskampf in der Kaligrube Bischofferode die ökumenischen Gottesdienste erlebt. Das ist ja ein katholisches Eichsfeld und die Bergleute sind ja sowieso über die heilige St. Barbara sehr mit dem Glauben verbunden und im katholischen Eichsfeld noch umso mehr. Und dann als Gewerkschafter auf einmal zu erleben, dass die Kraft dieses Arbeitskampfes durch die Ökumene, durch diese Möglichkeit, angesprochen zu sein über den Glauben, auf einmal so viel Ausstrahlungskraft hatte in einer Situation, die zur Niederlage geführt hat. Und diese ökumenischen Gottesdienste am Sonntag, die haben mich fasziniert. Mhm. Dann kam Gutenberg.
Das heißt, Sie hätten auch katholisch werden können an dem Punkt.
Hätte sein können, aber ich komme ja aus einer uralten protestantischen Familie. Also insoweit ist das nochmal eine andere Geschichte tatsächlich. Ich habe einfach zum Glauben mich bekannt. Also das war für mich selbstverständlich. Da habe ich es gespürt. Und dann hatte ich in Erfurt auf einmal aus Auseinandersetzungen, gewerkschaftliche Auseinandersetzungen, auf einmal Zugang zu den Kirchgemeinden. Mhm. Und die waren wie die Kirche meiner Kindheit. Also ich hatte auf einmal das Gefühl, wieder in einer Kirchgemeinde zu sein, die ich glaubte, verloren zu haben. Das war so der Rückweg in die Amtskirche, warum ich auch mit Überzeugung eingetreten bin und auch darüber immer laut geredet habe.
Und auch heute noch mit Überzeugung, weil sowohl katholisch wie auch evangelisch gibt es ja eigentlich im Moment mehr Gründe auszutreten als einzutreten.
Ich glaube, es gibt mehr Gründe einzutreten als auszutreten, aber es gibt mehr Gründe tatsächlich dem Gottesbodenpersonal immer wieder auf die Füße zu treten oder vielleicht auch mal in den Hintern zu treten. Und ich finde da unseren katholischen Bischof Neimeyer hier in Erfurt wirklich sehr gut, der auch die unangenehmen, auch die schwierigen Sachen immer wieder anspricht, deutlich, auch in öffentlichen Veranstaltungen oder in Empfängen der katholischen Kirche oder beim Bischofsgespräch. Und dasselbe gilt eben auch für meine evangelische Kirche. Und wir erleben hier in Erfurt ja eine andere Form von Diaspora. Hm. Wir als Christen oder als glaubende Menschen, gläubige Menschen, sind ja die absolute Minderheit. Und selbst wenn wir alle Jüdinnen und Juden dazu zählen, katholisch und evangelisch, die freie Kirchen, und selbst wenn wir aus den abrahamitischen Religionen die Muslime noch dazu zählen würden, wären wir trotzdem nicht einmal bei 30% der Bevölkerung, die in irgendeiner Form was mit Glauben zu tun hat. Und da finde ich eine Besonderheit, die ich ganz toll finde. Die katholische und die evangelische Kirche stehen immer wieder gemeinsam zur jüdischen Landesgemeinde. Und das, was vor einiger Zeit wirklich phänomenal war, zu 900 Jahre jüdisches Leben. Das war das Themenjahr, das wir als Land Thüringen begangen haben. Die Initiative kam von unserer evangelischen Bischöfin, Frau Junkermann. Und die katholische Kirche ist mit eingestiegen. Und es gab mit der jüdischen Landesgemeinde ein wunderbares Miteinander. Und dann kam die Besonderheit, die ich phänomenal großartig fand, nämlich die katholische und die evangelische Kirche haben gemeinsam der jüdischen Landesgemeinde die dritte Tora geschenkt. Also das heißt, sie haben einen Toraschreiber engagiert und der hat 2 Jahre lang in Vorbereitung auf das Themenjahr die Tora hier in Thüringen geschrieben und die evangelische und die katholische Kirche hat das Entstehen der Tora in ihre Gemeinden geholt. Das heißt, auf einmal sahst du nach einem Gottesdienst eine Zusammenkunft vor der Kirche oder in der Kirche oder an dem Platz der Synagoge in Eisenach, die zerstört worden ist. Auf diesem Gelände waren auf einmal die Kirchgemeinden zusammen und der Toraschreiber hat allen erklärt, was er da macht, wie er die Tora schreibt, was das bedeutet. Und so hat er Stück für Stück und Etappe für Etappe von dieser Tora-Rolle in Thüringen für die Thüringer Landesgemeinde geschenkt. Und nicht weit von hier, vor der Staatskanzlei gab es dann ein großes Fest zur Übergabe der dritten Tora-Rolle, weil zwei sind in der Synagoge, die dritte war gar nicht da. Und die dritte ist jetzt durch die beiden Kirchen geschenkt worden. Und es gab ein wunderbares Fest. Und von hier aus ist dann der Rabbi mit den beiden Bischöfen gemeinsam rüber in die Synagoge und hat dort in Anwesenheit und in Begleitung der beiden Kirchenvertreter die Tora in den Toraschrank gestellt. Das war unglaublich. Und dann war das alles verbunden mit einem Riesenfest. Ich finde, das ist ein Fest des Glaubens und ein Fest der Solidarität, dass auch hier deutlich gemacht wird, dass wir zusammenstehen.
Faszinierende Geschichte. Sie sind einerseits seit knapp 35 Jahren in Thüringen politisch aktiv. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch im Kontext der Linken überregional aktiv. Ich weiß gar nicht, ob Sie es noch sind, aber Sie waren im Bundesvorstand, Europa engagiert. Wo ist es denn ungewöhnlicher oder wo hat man mehr Erklärungspotenzial als Christ? Im Kontext Thüringen, Erfurt, Diaspora, Minderheitensituation oder im Kontext der Linken?
Ehrlicherweise beides gleich viel. Es ist so, also in Thüringen interessant war, als ich als Gewerkschafter in die Kirche eingetreten bin, hat es keinen Menschen interessiert. Aber als ich als gebundener Christ für die PDS kandidiert hat, hat es meine Kirchgemeinde interessiert. An dem Sonntag saß ich alleine in meiner Kirchenbank, als das dann bekannt wurde und durch alle Kanäle überall darauf hingewiesen wurde. Spannend. Dasselbe ist eben bei der Partei auf Bundesebene. Es gab immer schon in der PDS eine starke Gruppe, die Arbeitsgemeinschaft, Bundesarbeitsgemeinschaft, Christinnen und Christen in und bei der PDS. Mhm. Und mit denen habe ich seit Jahren schon zusammengearbeitet. Insoweit war in der PDS selber die Besonderheit gar nicht so besonders. Und in der ersten Fraktion im Deutschen Bundestag von Gregor Gysi, das hieß Gysis bunte Truppe, war auch ein Missionspfarrer, der für die PDS damals kandidiert hatte. Der saß auch da wie selbstverständlich mit drin. Und ich kann mich an Gottesdienste erinnern, wo wir unterschiedlich unterwegs waren, wo auf einmal Lothar Bisky dabei war. Und wo, ich weiß noch, auf Helgoland gab es so eine Situation, da haben wir Wahlkampf gemacht und da wollte ich selber morgens in den Gottesdienst gehen und hatte mir das alles schon genau überlegt. Und dachte, naja, die anderen Wahlkämpfer wird das nicht interessieren. Aber also mit gar niemand geredet. Und als ich in der Kirche saß, war die Kirche voll und es waren alles PDSler. Das habe ich auch noch nicht erlebt.
Das sind aber alles dann Leute, die sich spontan dazu entschieden haben.
Das habe ich ja dann wieder alles festgestellt. Okay. Die kamen aus Niedersachsen und aus dem Großraum Hannover und waren alles engagierte Christen. Also insoweit war in der PDS das sogar eher eine Rückbindung. Ich hatte dort einen Teil an Akteuren, die tatsächlich für mich eine Rückbindung waren. So sind wir auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu jedem evangelischen Kirchentag immer mit großen Ständen unterwegs gewesen und ich habe ganz viele Leute kennengelernt. Kompliziert wurde es, als die WASG dazu kam. Also als die westdeutsche Verstärkung kam, kam so eine Alt-68er-Geschichte dazu. Die war antireligiös, die war antiklerikal. Da war das Antiklerikale, was sich aber auch gegen Glauben richtete. Und auf einmal wurde es dann auch religionsfeindlich. Und deswegen gab es ja auch einen großen Parteitag in Dresden. Da ging es um das Bundestagswahlprogramm, wo ich engagiert mitgearbeitet habe. Und dann ging es um Religionsunterricht. Und dann hat dieser Parteitag etwas entschieden, was für mich ein Grund war, am Ende die Nein-Stimme zu sein. Und der liebe Gott hat es, glaube ich, gewollt, weil ich glaube nicht, dass die Parteitagsregie das wusste, dass ich mit Nein stimmen werde. Jedenfalls in der Schlussabstimmung ist die Kamera in diesem Saal auf mich fokussiert. Und man sieht, in diesem ganzen Saal gibt es nur eine Gegenstimme. Das war ich. Und es gab ein Entsetzen in dem Saal, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja der große Vertreter der Fusion aus WASG und PDS. Und meine Bekanntheit war zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt, weil ich jeden Abend in irgendeiner Nachrichtensendung war. Und dass nur ausgerechnet ich dagegen stimme, hat die Parteiführung ziemlich durcheinander gewirbelt und es gab sofort heftige Reaktionen. Und ich habe gesagt, wenn diese Partei von mir etwas will, was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, werde ich auch immer klar dagegen Position beziehen.
Da kommt dieses Zitat Kieselstein im Schuh der Partei.
Genau, Genau. Und dann hatte meine Parteiführung, aber die beiden Vorsitzenden haben mir dann die Gelegenheit gegeben, dass ich am nächsten Morgen zur Eröffnung des Parteitags den Parteitag von vorne erläutern durfte, warum ich dagegen gestimmt habe. Mhm. Und das bezog sich auf die Religionsfeindlichkeit, wo ich gesagt habe, dieser Parteitag hat gestern etwas beschlossen, was mit meinen Grundwerten nicht übereinstimmt. Außerdem hat er sich angemaßt, über etwas zu entscheiden, was den Bund überhaupt nichts angeht. Die Kulturhoheit und damit die Frage des Religionsunterrichtes liegt in den Ländern. Ja. Das hat in einem Bundestagswahlprogramm in dieser Form überhaupt nichts zu suchen. Mhm. Und ich werde trotzdem für die Linke kämpfen, aber ich werde für so eine Position nicht eintreten und ich werde immer dagegen halten und sagen, die Fragen, was in einer Kirche zu geschehen hat, hat die Kirche zu klären. Das müssen die Kirchenmitglieder klären. Der Staat hat sich dort nicht einzumischen. Umgekehrt sage ich, und das gehört auch zur Ehrlichkeit, ich finde, dass es die Fragen der Finanzströme verändert werden müssen. Ich finde, dass das kirchliche Arbeitsrecht nicht auf Krankenhäuser oder Kindergärten angewendet werden darf. Das für mich ist das Privileg des kirchlichen Arbeitsrechts nur in der Verkündung anzusiedeln und hat nichts dort zu suchen, wo man eigentlich ganz normaler Wettbewerber ist. Weil das ist kein normaler Wettbewerber, das weiß ich auch. Diakonie und Caritas sind mir viel wert. Aber ich finde, die sollten einfach dem ganz normalen deutschen Mitbestimmungsrecht und dem normalen Tarifrecht unterliegen, weil diese Sonderregelung hilft der Kirche nicht und schadet am Ende auch Caritas und Diakonie. Dieser sogenannte dritte Weg ist ein Holzweg. Es ist kein tauglicher Weg, jedenfalls aus meiner Perspektive. Das sage ich aber seit 20 Jahren, ohne dass ich damit antikirchlich bin, ohne dass ich damit antiklerikal bin und schon gar nicht gegen Religion ausgerichtet bin, sondern ich sage das zur Institution. Und deswegen kennen meine Bischöfe in Thüringen, kennen diese Position und manchmal debattieren wir es, wir erörtern es. Wir streiten uns darum nicht im Sinne von, wir können uns nicht leiden, sondern wir reden über die inhaltliche Grundpositionierung. Und das finde ich das Respektable, dass man auch in der Kirche und als gebundener Christ auch sagen kann, in der Kirche gibt es keine Sonderrechte oder mit der Kirche darf es keine Sonderrechte geben, weder im Arbeitsrechtsbereich, im Wettbewerb, noch wenn es um Übergriffe gegen Kinder und Schutzbefohlene geht. Auch da gibt es keine Straffreiheit und keinen Raum, der geschützt wäre. Die Einzigen, die zu schützen sind, sind die Schutzbefohlenen. Und wenn dort gegen verstoßen wird, dann bedarf es wirklich einer klaren, eindeutigen Handlung und ein Aufstehen aller Beteiligten zu sagen, das darf nicht passieren. Keiner darf innerhalb des kirchlichen Raumes und innerhalb seines Glaubens verletzt werden oder ausgebeutet werden.
Gucken wir mal auf die Katholiken speziell. Das Interessante an Ihrer Position als Ministerpräsident ist ja, dass wegen der deutschen Konkordate Sie auch das Recht haben, dem Papst zu begegnen als Staatschef auf der Ebene der sonstigen nationalen Staatschefs. Das haben Sie auch gemacht.
Es ist tatsächlich eine lustige Geschichte, weil ich werde kurz nach meiner Wahl zum Ministerpräsidenten von einem Journalisten gefragt, was ich mir wünschen würde. Und dann habe ich spontan gesagt, ich möchte diesen Papst treffen. Und dann sagt hinter mir eine Stimme, das steht Ihnen auch zu, das war ein Mitarbeiter hier aus der Staatskanzlei, der zufällig hinter mir stand. Ich wusste das gar nicht. Also ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich ein Konkordatsrecht in Anspruch nehme. Ja. Aber es war so lustig, weil der Journalist fragt mich, was wirklich mein Anliegen, also was ich mir wirklich wünschen würde von Herzen. Und das muss man sagen, weil Franziskus zu dieser Zeit gerade zu den Geflüchteten nach Lampedusa gefahren ist und dort auch die Fußwaschung gemacht hat. Und das hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, also dieser Mann ist hochinteressant, diese Persönlichkeit ist hochinteressant. Und deswegen kam das so spontan. Ja, und ich habe tatsächlich den Luxus, dass ich sagen darf, ich habe zwei Päpste getroffen. Und in beiden Fällen, einmal war ich noch Opposition und religionspolitischer Sprecher aus dem Bundestag und das nächste Mal war ich dann als Ministerpräsident wiederum im Vatikan. Das eine Mal war die große die große Begegnung und das andere war die persönliche Begegnung.
Spielt das denn, ist das nochmal auf einer anderen Ebene für Sie als wichtige Politiker, Gesellschaftsvertreter zu treffen?
Zu dieser Zeit war es so, dass in Erfurt ja die Höcke-Demonstrationen immer Richtung Domplatz gingen und die katholische Kirche und die Domgemeinde gesagt hat, wenn finstere Reden gehalten werden, wird nicht der Dom in den Glanz gesetzt. Das heißt, sie haben schlicht ein Licht ausgemacht, wenn diese seltsamen Reden vor dem Dom gehalten wurden. Dafür habe ich mich beim Papst bedankt. Und umgekehrt war ich wirklich sehr überrascht, wie gut er vorbereitet war auf mich als Person, auf das, was in Thüringen los ist. Und er hat mich genau das Gleiche gefragt, was Sie vorhin eingangs schon erwähnt haben, nämlich die komplizierte Situation, in der wir jetzt sind. Mhm. Auf die hat er damals schon hingewiesen, dass schon damals erkennbar war, dass mit diesen komischen Umzügen, die immer größer wurden, deutlich wurde, dass es eine größere Anzahl von Menschen gibt, die offenkundig in ein Zurück in einer Zeit wollen, bei dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass man die Zeit zwischen 33 und 45 für eine Zeit halten könnte, die man zu einer Normalität erklären sollte. Und das fand ich spannend, dass er das aus seiner lateinamerikanischen Perspektive angesprochen hat, wo er es auch ausdrücklich gesagt hat, weil er hat ja Diktaturen erlebt und musste sich ja in Diktaturen auch erwehren. Also das ist ja das, was man ihm dann teilweise vorhält, dass er dann doch zu nahe gewesen sei oder nicht. Und so, also da sage ich immer, ja, wer diese Situation selber nie erlebt hat, sollte bitte nicht den berühmten Stein nehmen, den man zuerst wirft.
Ja. Katholikentag steht jetzt an. Sie werben relativ prominent dafür. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Quartiere gefunden werden. Trotzdem ist es ja eine, könnte sagen, Randgruppenveranstaltung, die jetzt nicht wirklich die Massen zieht. Was, zumindest nicht die Massen zieht, die hier in Thüringen leben. Was erwarten Sie dafür? Also jetzt mal abseits von dem großen Besuchsprogramm und der großen Politik und den Veranstaltungen, das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, was erwarten Sie, wie die Thüringer auf diese Veranstaltung blicken werden?
Ich habe mich dafür entschieden zu sagen, wir wollen gute Gastgeber sein. Und gute Gastgeber heißt, wir wissen, dass es ein sehr spezieller Teil unserer Gesellschaft ist, der nicht in Thüringen nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, aber zu einem sehr gewichtigen. Denn immerhin, der Dom prägt diese ganze Stadt. Das Wappen dieser Stadt ist gekennzeichnet von dem Dom. In diesem Dom ist Martin Luther zum katholischen Priester geweiht worden. Im Augustinerkloster hat der Mönch Martin Luther studiert, bevor er dann seinen Weg gegangen ist. Also das ist mit uns sowohl der Katholizismus, wir unterhalten uns hier gerade in einem Gebäude, das ist die sogenannte Mainzer Statthalterei, das ist immer vom Fürstbischof von Mainz seine Dependance. Von hier aus hat immer die Macht gewirkt, die katholische Macht. Und der Petersberg ist das katholische Machtzentrum, sowohl religiös, weil die Fundamente sind von Bonifatius gelegt worden, die Christianisierung des gesamten mitteldeutschen Raumes ist von hier ausgegangen. Hat alles katholisch, also urkatholische Wurzeln. Die heilige Elisabeth ist prägend für den Katholizismus in Erfurt katholisch, also in Eisenach Erfurt katholisch, in Marburg evangelisch. Deswegen habe ich auch dem Heiligen Vater zwei Geschenke mitgebracht. Einmal die Statue der heiligen Elisabeth, die habe ich ihm überreicht. In Marburg war sie für mich evangelisch, in Thüringen ist sie für mich katholisch. Heiliger Vater, es kann sich nur um eine ökumenische Elisabeth handeln. Und dann habe ich ihm die handgeschriebene Bibel von Martin Luther als Druck, Faksimile-Druck überreicht, ein Original-Faksimile mit den Worten, die hat der katholische Priester Martin Luther geschrieben. Heiliger Vater, es könnte sich nur um eine katholische Bibel handeln. Denn tatsächlich, wenn man sich mit Martin Luther beschäftigt, und da ich aus einer urprotestantischen Familie komme, kann ich das so sagen. Martin Luther wollte keine Kirchenspaltung, er wollte kein Schisma, er wollte nicht eine neue Kirche schaffen. Er wollte die bestehende Kirche reformieren, er wollte seine Kirche reformieren. Und das ist das, warum ich sage, aus dieser Perspektive gucke ich immer auf die Ökumene. Und da halte ich es dann wieder mit Franziskus. Franziskus hat in Rom, in der evangelischen Kirche in Rom, die Patene mitgebracht und hat dort das Abendmahls, die Abendmahlsinstrumente übergeben, was er sonst immer nur als ein Zeichen der katholischen Würde macht. Und dort hat er den Satz gesagt, der mich beeindruckt hat. Ihr steht vor der Tür, durchgehen müsst ihr selber. Das hat er in Richtung der deutschen Ökumene gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, das finde ich großartig. Also es ist einfach so ein Zeichen, er ordnet nicht an Kraft seines Amtes, sondern er ermöglicht. Und das hat er an verschiedenen Stellen, diese Haltung entwickelt. Und das zeigt mir, dass er wirklich einen Blick auf Weltkirche hat, die unterschiedlicher nicht sein kann. Und deswegen freue ich mich auf den Katholikentag, weil es ist ein starkes Zeichen eingebettet in diesen Dom zwischen Augustinerkirche, dem alten Universitätsgebäude, in dem heute die Evangelische Landeskirche, EKM, ihren Sitz hat. Das ist ja das alte Studiengebäude von Martin Luther. Und diese Perspektive, in der wir uns bewegen, ist eine Perspektive einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Und wir uns überlegen müssen, was bedeutet eigentlich für eine moderne Gesellschaft, wenn wir gottlos werden? Also selbst Gregor Gysi, der wirklich bekennend sagt, dass er an keinen Gott glaubt, sagt, ich habe aber Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Und deswegen ist für mich so die emotionale Freude darauf, dass der Katholikentag kommt, genauso wie der evangelische Kirchentag auf den Weg, den wir vorher gefeiert haben. Auch da wieder die Besonderheit, wir haben ihn unter dem katholischen Dom gefeiert. Es war sogar die katholische Gemeinde hat geholfen, Brot und Wein zu verteilen, Gäste zu bewirten. Und ich saß dort beim Kirchentag auf dem Weg, in der Bewirtung von katholischen Mitgliedern der katholischen Gemeinde mit allen Muslimen zusammen. Das war das einzige Mal, dass ich an einem ganz langen Tisch saß, an dem alle Schiiten und Sunniten aus Erfurt mit der Ahmadiyya-Gemeinde sogar zusammensaßen, die sich sonst niemals, also nicht mal in der Nähe zusammen aufhalten, aber unterm Dom saßen sie alle. Und deswegen sage ich, es ist auch ein magischer Ort zwischen Petersberg und Domberg. Das glaube ich auch, dass das Menschen spüren können. Und so ist meine Sicht auf die Geschichte.
Ich finde es erfrischend, dass Sie so mit Überzeugung und positivem Herangehen an Ihren Glauben gehen. Das haben wir nicht oft in solchen Gesprächen. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, die Frage, die wir jetzt in über 250 Gesprächen schon gestellt haben, unter anderem schon Gregor Gysi. Was bringt Ihnen Hoffnung?
Also tatsächlich die Verlässlichkeit in mir, meinen Glauben zu spüren, dass es da was gibt, was deutlich außerhalb von mir eine Kraft auslöst und mir damit die Kraft gibt, Teil einer größeren Bewegung zu sein, einer größeren Kraft zu sein. Und ich sage ausdrücklich, ich ordne die nicht evangelisch, katholisch, jüdisch, muslimisch ein, sondern ich ordne sie wirklich als große Kraft ein. Und es ist besser, sich auf dieses Kraftfeld einzulassen, als jeden Tag an den Realitäten zu verzweifeln, die einem nicht gefallen, weil ich sehe umgekehrt so viel Schönes, so viel, was sich entwickelt. Und ja, auch angesichts der Klimakatastrophe und den Herausforderungen, die wir meistern müssen, das ist alles menschengemachtes Leid. Und das muss durch Menschen selber repariert werden. Und mit der Hoffnung und dem inneren Antrieb, dass wir auch die Kraft entwickeln, auch diese Herausforderungen zu stemmen, gehe ich an mein Tagwerk jeden Tag aufs Neue ran und lasse mich nicht verzweifeln. Per Gint sagt das als Figur, sagt er so diesen Satz, ist es das Erhoffte oder das Erreichte, das uns verzweifeln lässt? Und ich möchte überhaupt nicht verzweifeln. Ich möchte das Erreichte würdigen und ich möchte das Erhoffte weiter als Tagesgeschäft mir vornehmen, daran zu arbeiten, mein Stück dazu zu tun. Und wenn viele andere das auch so sehen, dann glaube ich, dass es besser gelingen wird, auch die Herausforderungen zu meistern.